Das, glaube ich, hat in Corona-Zeiten noch einen besonderen Schub bekommen. Und da haben wir uns immer noch nicht ganz erholt. Also, bist du für oder gegen Heizungsgesetz? Ohne darüber zu reden, was ist ein Heizungsgesetz? Bist du für oder gegen Migration? Ohne das irgendwie auszudifferenzieren. Ne? Bist du für oder gegen diese Straße? Also das auf alle Bereiche. Das Thema kann nicht klein genug sein, ohne einen Glaubenskrieg anzetteln zu wollen. Und das finde ich oft ein bisschen schade. Und wenn da beide Dinge zusammentreffen, dass Menschen sich mit Themen beschäftigen, die eigentlich in der Thematik grundsätzlich nicht verortet sind oder da nicht entstammen, mit dieser übersteigerten Emotionalisierung, dann wird es oft bedenklich.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Mein heutiger Gast ist der deutsche Diplomphysiker und SPD-Politiker Dr. Thomas Burger. Er kandidiert für das Oberbürgermeisteramt in der bayerischen Stadt Regensburg und setzt sich für Themen wie Umwelt- und Asylpolitik ein. Wie lässt man es als Politiker mit verschiedenen Menschen klicken? Welche Rolle spielen soziale Medien in der politischen Debatte? Warum ist die Unterteilung in Freund und Feind so verlockend, aber gleichzeitig so gefährlich? Und wieso gibt es eine Notwendigkeit, positive Bilder für die Zukunft zu schaffen? Thomas Burger teilt seine persönlichen Werte und Erfahrungen mit mir, die ihn zur SPD geführt haben, reflektiert über die Veränderungen in der politischen Landschaft, die Bedeutung von Bürgerbeteiligung und spricht über die niemals endende Verantwortung der Demokratie, sich selbst zu schützen. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dieser neuen Folge von Make It Click, der Podcast. Herr Burger, vielen Dank, dass Sie mein heutiger Gast sind bei Make It Click, der Podcast.
Auch schön, dieses Gespräch führen zu können, um als Politiker mal nicht nur über Politik reden zu müssen. Auch das ist mal was Schönes, nicht nur kommunizieren, sondern auch über Kommunikation reden zu können.
Ich freue mich nicht nur darauf, mit jemandem zu sprechen, der aus meiner alten Heimat kommt, Bayern, und deswegen diesen Farbklang in der Sprache mitbringt, sondern mich interessiert seit Jahren bei Make It Click Menschen, die tagtäglich mit anderen kommunizieren, die interagieren, die sie von ihren Visionen, Ideen, Dienstleistungen überzeugen möchten. Und deswegen finde ich es besonders spannend, heute A, einen Politiker bei mir zu haben, aber B, auch jemanden, der nicht die nationale Ebene bespielt, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht das, was unbedingt die Realität der Menschen dann oft ausmacht, sondern mit jemandem zu sprechen, der in der Lokalpolitik, und zwar als angehender, hoffentlich vielleicht, Oberbürgermeister der Stadt Regensburg nächstes Jahr im Amt sein wird und jetzt die Stellvertretung macht für die amtierende Bürgermeisterin.
Ich bin einer der Stellvertreter, genau.
Und da interessiert mich natürlich besonders Ihre Berufung, die Kommunikation, wie Sie es schaffen, die Menschen mit ins Boot zu holen. Ich habe gesehen, Sie haben Physik studiert und promoviert in Biophysik. Was nimmt man aus diesem Studium in die Politik mit?
Ich hoffe, dass ich mein Lokalkolorit ausreichend im Griff habe, dass es auch andere Menschen verstehen können, die sich nicht freuen, jemanden aus Bayern sprechen zu hören, sondern auch den Inhalt noch einigermaßen erfassen können. Aber das, was Sie gesagt haben mit Physik, ist, glaube ich, eine ungeheuer gute Kombination, die mir eigentlich immer wieder weiterhilft. Ich habe Physik immer als Studium begriffen, so ein Generalistenstudium, also wo wirklich einen sehr, sehr guten Überblick gibt, wo man eigentlich, ich sag mal, Physiker kann eigentlich immer überall mitreden, aber manchmal gehen ihm dann die Details ab, aber er weiß, wo er nachschauen muss. Und diese Gesamtsystembetrachtung hilft natürlich auch in der Politik und wie Sie schon gesagt haben, ich habe auch dann in der Biophysik promoviert und auch das zeigt, glaube ich, dass ich während des gesamten Studiums auch ein großes Interesse an so interdisziplinären Fragestellungen habe. Also auch das ermöglicht die Physik. Ich bin also der klassische Wahlbegleiter-Physiker geworden. Und auch da immer wieder in andere Gebiete einzutauchen, auch zum Beispiel Energie, also auch ziemlich damals mit Solarthermie und solchen Dingen beschäftigt, die überhaupt mit zusammenhängen, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Wechselspiel dort auch eben dann in der Politik das wiederzufinden, wo es ja auch darum geht, Zusammenhänge zu verstehen, zu sehen und aus Zusammenhängen auch heraus zu handeln, um nicht irgendwelche isolierten Lösungen hervorzubringen. Also das ist eigentlich alles, wo sich die einzelnen Bausteine wunderbar zusammenfügen. Also man kann es sehr gut kombinieren. Und ich hatte mal ein Interview mit einem Journalisten, dem ich erzählt habe, dass ich dann promoviert habe über das Thema, wie die frühe Sehbahn funktioniert, also die Informationsarbeit vom Auge zur Großhirnrinde. Fand er es sehr lustig, dass sich ein Politiker auch mal mit dem Großhirn beschäftigt hat. Fand ich wieder lustig, dass er es lustig fand.
Genau, neuronale Netzwerke habe ich gelesen.
Genau, richtig, ja. Also das sind diese Strukturbildungen, wie sich Nervenverbindungen eben ausbilden und wo wir untersucht haben mit Fragestellungen, die man aus der Neuroinformatik kennt. Also in der Arbeitsgruppe waren eigentlich auch nur Physiker. Wir haben da fleißig programmiert und Software entwickelt mit so neuronalen Netzwerken, um zu verstehen, wie die Natur das organisiert, dass wir zum Beispiel Kanten sehen können. Also das sind ganz einfache Dinge, erleichtert aber das Leben, wenn ich Kanten sehen kann, ne? Und zum Beispiel in verschiedene Richtungen auch Orientierungen erkennen kann oder auch die zwei Augen zusammenspielen, dass ich räumliches Sehen ermöglichen kann. Das sind Strukturbildungen, die ganz früh eben beginnen und wo man auch merkt, wenn es in frühen Jahren der Kindheit da mal Probleme gegeben hat beim Sehen, zum Beispiel mit Schielen, das, was ein Leben lang vielleicht bei manchen Dingen etwas mehr Herausforderungen hat als andere Menschen, die diese Störungen am Anfang nicht hatten.
Jetzt wäre eine ganz andere Frage noch, aber bezogen auf dieses Thema, gibt es Menschen, die keine Kanten sehen können? Außer in der Politik vielleicht. Im Feld des Journalisten zu bleiben, die vielleicht keine Kanten haben, genau.
Kommt in der Regel nicht so vor, aber man hat zum Beispiel auch mit Tierversuchen damals nachweisen können. Also wir hatten keine Tierversuche gemacht, ne? Aber ich hatte in der Literatur gelesen, es glaube ich waren auch Katzen, wo man mal die aufwachsen hat lassen in einem Gitter, wo es zum Beispiel nur Gitterstäbe in senkrechter Richtung gab. Und die hatten, nachdem diese Strukturbildungsphasen geschlossen waren, tatsächlich auch Probleme, Gitterstäbe in der anderen Richtung, in der horizontalen, zu erkennen. Die haben die einfach nicht so richtig gesehen, weil sie eben nur eine bestimmte Kantenausprägung eben gelernt haben im visuellen Feld. Ne? Oder wenn sie eben, kommt bei Menschen öfters vor, ich leide da selbst noch wenig drunter, wenn man früher auch gut geschielt hat, dass sich dieses Zusammenspiel der beiden Augen nicht so ausbildet, dass man immer mit beiden Augen gleichzeitig sieht und das entsprechende räumliche Sehen hat. Also da muss man manchmal zwischen den Augen hin und her schalten. Die Herausforderung haben halt Menschen nicht, die da am Anfang kein Problem in der Strukturbildungsphase gehabt hatten. Also da gibt's ganz spannende Dinge. Kanten sehen wir in der Regel alle. Also, außer sie wären aufgewachsen in der Umgebung, aber das kommt bei Menschen jetzt selten vor.
Das wäre dann eher die Waldorfschule. Alles rund und keine Kanten, genau.
Oder so.
Oder so, genau, das Anthroposophische. Sie arbeiten ja nach wie vor in der Wirtschaft auch, bei Autozulieferer in der Führung mit Elektromobilität viel zu tun, habe ich gelesen.
Genau, richtig. Ja, ich bin damals eben, nachdem ich neuronale Netzwerke programmiert habe, eigentlich in die Softwareentwicklung ein wenig reingerutscht.
Ja.
Und damals hat auch in Regensburg und anderswo die Industrie in der Softwareentwicklung sehr, sehr viele Leute gesucht. Elektrotechnik Studierende sind ein wenig weggebrochen, weil die gab es dann nicht mehr so groß am Markt. Dann haben Physiker das alles aufgefüllt, weil die können ja eben sehr viel. Ne? Und da ich eh so in der Softwareentwicklung war, bin ich damals, das war noch Siemens Automobiltechnik an der Stelle, in die Entwicklung von Motorsteuerungen reingerutscht in der Softwareentwicklung. Genau. Und dann innerhalb dieses ganzen Bereichs dann eben auch langsam in die Elektromobilität natürlich heutzutage und dann auch im Bereich so Cyber Security. Ganz spannenden Themenfelder, wo immer wieder ein bisschen interdisziplinär ist, also wo sich das in meinem ganzen Leben immer wieder spiegelt, dass ich so Grenzgänger zwischen verschiedenen Themen bin und das immer ganz gut in Ergänzung zu dem, was ich politisch mache, eigentlich immer begriffen habe. Aber auch Grenzgänger zwischen verschiedenen Welten. Politik hat ja auch mit Verwaltung zu tun, insbesondere Kommunalpolitik. Und Industrie funktioniert halt anders. Also Verwaltung funktioniert anders als Industrie. Und ich glaube, beide Welten kombinieren zu können oder auch Vor- und Nachteile von beiden Welten zu können, ist schon ein Vorteil. Also ich nutze das ganz gern, um so Dinge wie so Projektmanagement-Ansätze auch mal in Verwaltungsvorgänge mit reinzubringen, aber auch andere Dinge, die man in Verwaltungen lernen kann, auch vielleicht einmal in der Industrie mit reinzubringen. Also wie man miteinander umgeht, wie man manche Dinge organisiert. Und das ist schon ganz spannend.
Ich wollte gerade fragen, wie kommt dann jemand, der eben aus der Industrie, Physik, aber vor allen Dingen auch dann auch aus der Wirtschaft auch und sich viel mit Wirtschaft beschäftigt, zur SPD. Ich wohne seit 12 Jahren in der Schweiz, deswegen müssen Sie die Frage verzeihen. Wie kam das zur SPD?
Die Frage ist legitim. Also insbesondere in Bayern, wo SPD nicht naturgemäß immer die absolute Mehrheit stellt, ist es oft eine Frage gewesen. Und wie ich das erste Mal für den Stadtrat kandidiert habe, und ich war ja früher auch Ministrant, da auch lange Jahre aktiv, am Schluss auch Oberministrant, war noch eine ältere Dame in der Pfarrgemeinde, wo mir zugetragen worden ist, die mal gesagt hat, der Burger bei der SPD, der war doch früher ganz normal. Und dieses Bild haben manche schon in den Kopf. Aber aus meiner Sicht, glaube ich, ist es manchmal schon ein Trugschluss gewesen. Man sagt auch, dass dieses christliche Ambiente, das in Bayern oft sehr weit verbreitet ist, dass es immer nur mit einer Partei verbinden wird. Aus meiner Sicht vom Wertegerüst ist die SPD viel näher an solchen Wertegerüsten als viele der anderen Parteien. Und ich bin eigentlich aus dem Haushalt auch gekommen, oder Elternhaus, das auch relativ gut sozialdemokratisch geprägt war. Jetzt nicht im Sinne von Parteipolitik, sondern so, dass es halt gerecht zugeht, dass man auch solidarisch sein muss, sich um andere kümmern. Und da bin ich eigentlich in dieses Wertegerüst der Sozialdemokratie mit dem Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit eigentlich schon mit reingerutscht. Und mich hat dann in Bayern auch sehr geprägt die Zeit auch mit einem Franz Josef Strauß als Ministerpräsidenten, der auch eine WAA, die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf, eigentlich brutal durchsetzen wollte, wo ich auch mitbekommen habe, wie Menschen nicht in den Lehrerberuf verbeamtet worden sind, nur weil sie einen Stopp-Strauß-Button mal getragen haben und solche Dinge. Also wo ich einen Staat kennengelernt habe, wo ich sage, in so einem Staat will ich eigentlich nicht leben. Ich will schon, dass verschiedene Meinungen zulässig sind und miteinander auf Augenhöhe. Und das war eigentlich letztendlich auch der Grund, warum ich Anfang der 90er Jahre dann auch gemeint habe, ich müsste jetzt mal Farbe bekennen und bin eben auch in die SPD eingetreten. Damals war auch viel mit Geflüchteten. Also wir hatten damals auch eine große Anzahl von Asylsuchenden in Deutschland und haben auch da manche Diskussionen mitbekommen, wo sich manche, die sich in christlichen Arealen verortet haben, Dinge gesagt haben, die ich so überhaupt nicht mit christlichen Werten in Verbindung gebracht habe. Mhm. Und das sind all diese Dinge, die dazu geführt haben, warum ich eigentlich in der SPD gelandet bin. Und eigentlich mich diese drei Werte mit Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das klingt immer etwas pathetisch, aber das ist das, was durchgetragen hat. Und jetzt bin ich einer, der zwar, da war ich glaube ich knapp 12, im Fernsehen noch diesen Misstrauensantrag miterlebt habe von Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt. Ja, also ich bin einer noch dessen, die den Helmut Schmidt auch ins Fernsehen als Bundeskanzler gesehen haben. Da war ich zwar relativ jung und klein, mir hat die Politik und das mit dem Doppelbeschluss nicht viel gesagt. Aber wie Menschen miteinander umgehen, und da kommen wir auch ein bisschen in den Bereich der Kommunikation. Wie arrogant damals auch ein Helmut Kohl gegenüber dem rotierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt aufgetreten ist. Das war für mich auch so ein Zeichen. Ich will einen anderen Umgang miteinander. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, man muss sich aber respektieren und auf Basis dessen halt einigen. Man kann sich inhaltlich ruhig richtig fetzen, aber man muss sich als Mensch respektieren und in Summe doch eigentlich das Beste miteinander ausholen wollen. Und das hat mich da eigentlich schon deutlich geprägt.
Wenn Sie jetzt auf die letzten Jahrzehnte dann gucken von Ihrer Laufbahn in der Politik und das jetzt mit dem jetzigen Zustand nicht nur Ihrer Partei, sondern auch allen anderen Parteien in Deutschland und der politischen Debatte vergleichen, was hat sich verändert? Hat sich was Grundlegendes verändert, wenn Sie sagen, auch gerade Einwanderung war ja schon vor 30, 40 Jahren ein Thema. Gut, dann war 2015, wo die ganze in Deutschland diese riesigen Einwanderungswellen kamen. Aber was hat sich grundlegend verändert?
Ich glaube, was sich in der Politik in weiten Teilen etwas verändert hat. Ich habe früher Politik auch auf kommunaler Ebene, auf anderer Ebene immer so aufgefasst. Das sind Menschen in der Politik. So war es bei mir auch. Die kommen aus irgendwelchen Bereichen, sei es jetzt irgendwelchen Vereinen, Feuerwehr, Sportverein oder aus der Jugendarbeit raus. wollen irgendwas oder aus einem bestimmten beruflichen Hintergrund raus. Und Politik ist Mittel zum Zweck. Und was ich glaube, in all den Jahren schon etwas verändert hat, dass wir immer mehr Menschen haben, die Politik haben, die eben Politik machen. Also die vielleicht auch aus dem Studium kommen und beschlossen haben, sie wollen in die Politik gehen, aber noch nicht einen anderen Beruf oder sich in irgendwelchen Vereinen oder Organisationen engagiert haben und sich da ein bisschen was entkoppelt hat. Also dass Politik sich etwas entfernt hat von der Lebenswirklichkeit der Menschen, die nicht in der Politik sind, weil die Verbindungen etwas mehr ausgebrochen worden sind. Und deshalb glaube ich, viele Diskussionen oder Auseinandersetzungen der Politik sehr oder in weiten Teilen entkoppelt sind von dem, was eigentlich die Wahrnehmung der Menschen ist, die sich nicht aktiv in der Politik aufhalten. Und das zum einen und zum anderen, glaube ich, das hat in Corona-Zeiten noch einen besonderen Schub bekommen, diese übersteigerte Emotionalisierung gelegentlich. Also wo es oft in Diskussionen mehr um Glaubenskriege zu gehen scheint, als um wirklich eine sachgerechte Auseinandersetzung der Herausforderung, die man gerade bewältigen will. Also dass es zu schnell geht, anhand von Stichwörtern oft schon, bist du die eine Seite, bist du die andere Seite und dann eigentlich gar nicht mehr ausdifferenziert wird. Das, glaube ich, hat in Corona-Zeiten noch einen besonderen Schub bekommen und da haben wir uns immer noch nicht ganz erholt. Also bist du für oder gegen Heizungsgesetz, ohne darüber zu reden, was ist ein Heizungsgesetz? Bist du für oder gegen Migration, ohne das irgendwie auszudifferenzieren? Ne? Bist du für oder gegen diese Straße? Also das auf alle Bereichen. Ne? Also das Thema kann nicht klein genug sein, ohne einen Glaubenskrieg anzetteln zu wollen. Und das finde ich oft ein bisschen schade. Und wenn da beide Dinge zusammentreffen, dass Menschen sich mit Themen beschäftigen, die eigentlich in der Thematik grundsätzlich nicht verortet sind oder da nicht entstammen, mit dieser übersteigerten Emotionalisierung, dann wird es oft bedenklich.
Woran liegt das, glauben Sie, dass es zugenommen hat? Weil das, ich nehme das auch so wahr. Man ist dieses, auch gerade in Deutschland, muss ich sagen, wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr lange aus Deutschland, relativ lang aus Deutschland weg, über 10 Jahre und arbeite auch vornehmlich in der Schweiz. Aber meine Familie wohnt noch in München, bin gebürtige Münchnerin. Und ich nehme das auch extrem wahr, wenn ich deutsches Fernsehen sehe oder auch Politiksendungen, dass es weniger um die Sache geht, sondern erstmal um die Positionierung dafür und dagegen. Dass wir sofort kategorisieren, vielleicht sogar viel schneller als früher, dieses Freund-Feind-Bild und dadurch einfach, ja, wie Sie es gesagt haben, schon auf einer sehr viel schnelleren, emotionalisierteren Ebene sind, anstatt sachlich über gewisse Themen zu diskutieren und sagen, wir können immer noch befreundet sein, obwohl wir ganz, ganz divergierende Meinungen haben.
Ich glaube, was sich ein bisschen verändert hat, es klingt immer so, als ob die sozialen Medien an allem schuld sind. Ja. Das will ich auch gar nicht sagen, aber es haben sich bestimmte technische Randbedingungen ergeben, wo inzwischen Kommunikation auch in anderer Form ermöglicht. Und dieses schnelle Rausschießen von Schlagzeilen oder von Standpunkten ist inzwischen technisch auch deutlich mehr möglich als früher. Früher musste ich jetzt mal einen Brief schreiben oder sonst irgendwas. Heute kann ich ja in Sekundenschnelle irgendeinen Satz hinschreiben, den ich weltweit zigfach, tausendfach, sonst irgendwie verbreite. Und da hat die Kommunikation, glaube ich, in Summe ein bisschen gelitten. Einfach, sie ist immer schneller geworden. Sie ist immer mehr so auf Schlagzeilen reduziert worden. Da wird auch dann nicht mehr groß ausdifferenziert. Ich sehe es auch mit diesen WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel. Auch wenn ich sehe es bei meinen Töchtern und anderen auch, da werden die Nachrichten automatisch kürzer. Man will ja nicht einen ganzen Roman schreiben. Also man ist auch nicht mehr gewohnt, in der Kommunikation es irgendwie auszudifferenzieren, sondern diese schnellen Meldungen, die zu diesen herrlichen Missverständnissen in WhatsApp-Gruppen auch immer führen, wo jeder immer irgendwas verkürzt schreibt, irgendjemand anders nimmt es dann irgendwie anders an, dann entsteht der ganze Knoten. Also diese Schnelligkeit und diese Verkürztheit, glaube ich, hat es auch befördert, dass man weniger dazu neigt, auszudifferenzieren, vielleicht zu schnell auch einsortiert und auch immer mehr verlernt hat, eigentlich vielleicht auch zuzuhören. Und das, glaube ich, ist das, was in der Kommunikation oder in der Kommunikationslandschaft mir zumindest oft sehr fehlt, das Interesse am Zuhören. Ich höre immer sehr gern zu, auch vielen verschiedenen Menschen, und ich sage immer, meine eigene Meinung kenne ich ja schon, jetzt will ich mal die andere wissen. Die muss ja nicht unbedingt falsch sein, nur weil sie anders ist. Ich muss sie auch nicht unbedingt immer gut finden, weil sie eine andere ist, aber ich kann sie mir mal anhören und zumindest versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Mhm. Und da gehört zur Kommunikation auch das Gegenüber vielleicht zu sehen oder auch zu kennen, um zu wissen, mit welchem Hintergrund kommt diese Aussage vielleicht. Und auch da, glaube ich, hat sich in der Kommunikation viel verändert. Es kommt viel mehr über schriftliche Nachrichten, WhatsApp. Die Menschen, glaube ich, telefonieren auch weniger oft miteinander, ist meine Erfahrung.
Absolut.
Man schreibt einfach mehr. Man sieht sich dann auch weniger. Auch mit diesen Videokonferenzen, wo ganz viele Köpfe am Bildschirm sind. Man nimmt die Menschen aber nicht mehr so richtig wahr. Ja, da geht viel auch Kommunikation verloren. Und deshalb leidet automatisch auch dieses Ausdifferenzieren, weil man ist nicht mehr gewöhnt, sich fallen zu lassen, einzutauchen ins Gegenüber. Weil man nimmt es oft gar nicht mehr so richtig. Und dann ist man es irgendwann auch gar nicht mehr gewohnt. Und das nehme ich in Diskussion halt eben auch.
Ja, Menschen senden auch, also jetzt nicht nur durch Social Media, aber dieses Sendebewusstsein. Wir senden sehr viel mehr als eben dann vielleicht das Zuhören. Sicherlich nochmal oder stark zugenommen in den letzten Jahren. Das bringt uns jetzt natürlich unweigerlich, wenn ich mir mein Heimatland oder mein Geburtsland angucke. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich seit ein paar Wochen den Schweizer Pass haben darf.
Oh.
Und mein Zuhause ist die Schweiz, aber wie gesagt, in Bayern geboren. Wenn ich mir mein Geburtsland so angucke, manchmal denke ich, ja, tut sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen, egal jetzt auf nationaler oder lokaler Ebene, politisch gesehen, dass man eben so bedacht ist auf Senden und wie die Meinung dann wirkt oder wie es wirkt, wie man ankommt. Weil dadurch grenzen wir und dann diese Unterteilung in Freund und Feind grenzen wir natürlich sehr schnell aus. Und das ist für mich hier in der politischen Landschaft in der Schweiz zum Beispiel ein Vorteil, dass verschiedene Parteien, die auch vielleicht am rechten, aber eben auch am linken Rand sind, inkludiert werden in den täglichen Dialog und dadurch vielleicht sogar, aber das ist meine Laienmeinung und vielleicht stimmt die auch gar nicht, deswegen würde ich gerne von Ihnen hören, weniger dazu neigen, extremst radikal zu sein. Jetzt als Deutsche muss man sowieso aufpassen mit der extremst Radikalität in jeglicher Hinsicht, aber gebührt auch die Geschichte, finde ich. Aber das ist in Deutschland natürlich dadurch Tür und Tor geöffnet, indem ich einfach sage, du liegst falsch und du bist gehörst vielleicht jetzt dem rechten Rand an. Dann ist diese Trotzreaktion meistens größer. Und die sehe ich hier zum Beispiel nicht so extrem.
Ja. Naja, es ist in der Kommunikation auch das, was ich vorher gemeint habe, dadurch, dass es immer verkürzter worden ist, konzentrierter fokussiert sich Kommunikation auch mehr immer auf Stichworte. Ich sage immer auf so Triggerpunkte. Ne? Also auch das war sehr übersteigert vorhin, zum Beispiel in diesen Corona-Zeiten. Ne? Wenn der eine oder die andere irgendwas kritisiert hat, was gerade als Maßnahmen ist, ist es sofort zugeordnet worden, aha, Kritik am Großen und Ganzen, dass es Maßnahmen gibt. Wenn jemand gesagt hat, diese Maßnahme finde ich aber gut, ist man sofort in die Schublade gewesen. Ja, du findest ja den Staat jetzt irgendwie gut, der uns doch alles irgendwie nimmt oder auch nicht nimmt. Ne? Also immer dieses Schubladdenken. Das kann man in vielen anderen Themen, auch Migration und solchen Dingen auch machen. Und da wird, es natürlich befeuert, dass ich sofort in der einen Schublade oder in der anderen Schublade lande. Und damit wird es sehr absortiert, weil eben die Kommunikation so verkürzt ist.
Wie gehen Sie dagegen an?
Naja, ich versuche grundsätzlich immer wieder ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Also wenn ich merke, dass es ein bisschen zu sehr emotional oder auch etwas aggressiv wird, versuche ich auch rauszuhören, worum geht's meinem Gegenüber eigentlich gerade, ne? Das vielleicht ein bisschen wiederzuspiegeln, was bei mir ankommt, um die Schärfe ein bisschen rauszunehmen. Also wir neigen ja oft dazu, da sagt das Gegenüber irgendwas. Man meint ja immer sofort drauf reagieren zu müssen. Das ist richtig, das ist falsch, man müsste es anders tun. Aber erst einmal vielleicht zu hinterfragen und damit etwas auch den Druck rauszunehmen und zu verstehen, was steckt denn hinter der Aussage. Vielleicht klingt sie auch nur etwas radikal, ist mir auch schon oft untergekommen, weil Begrifflichkeiten vielleicht anders benutzt worden sind, als ich sie erwartet hätte. Und auf einmal geht da ein ganz anderes Tor auf. Oder auch den Hintergrund des Menschen zu betrachten, wo er vielleicht auch herkommt, mental von der Prägung oder sonst was. Ich habe mal sowas gelesen drüber, man sollte sich immer bemühen, das Leiden des Gegenübers zu erkennen. Also jeder trägt ja mit sich was rum, hat eine gewisse Prägung und das ist auch die Basis für das, was man aussendet. Neigt immer mehr dazu, es alles so sachlich und so akademisch oder pseudo-akademisch zu formulieren. Ich glaube, wir müssen auch wieder mehr dazu übergehen, Bilder in den Köpfen von Menschen erzeugen wollen. Das, glaube ich, ist in der Politik manchmal auch versäumt worden. Man will irgendwelche Meinungen vielleicht durchsetzen, hat aber vielleicht vergessen, die Menschen mitzunehmen, die jetzt nicht direkt in der Diskussion drinstecken und in denen auch ein Bild im Kopf zu erzeugen, wo soll es eigentlich hingehen.
Schafft das die AfD besser wahrscheinlich, diese Bilder zu erzeugen, auch wenn wir sie vielleicht furchtbar finden? Aber wenn Sie sagen Bilder, finde ich schon spannend. Die nutzen ja eine sehr Basis, wie soll ich das sagen, um es freundlich auszudrücken, eine sehr basisorientierte Sprache und sind sehr, sehr rau und sehr, sehr bildlich. In ihren Plakaten sehen wir hier auch manchmal in einigen Parteien, aber sehr plakativ. Plakativ ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Damit holen sie natürlich oder machen genau das, was sie ansprechen. Sie sind sehr viel bildlicher. Sie sind weniger pseudo- oder akademisch oder pseudo-akademisch. Sie sind weniger intellektuell. Das, was man den Grünen immer nachsagt, die Prenzlauer Berg, Berlin, Prenzlauer Berg mit ihrem Apple-Computer und ihren Hipster-Bärten. Ich zitiere jetzt nur Klischees, nicht meine eigene Meinung. Aber das ist einfach, die schaffen das nicht, weil die eben nur für diese Gruppe bei den Grünen jetzt nur für dieses Klientel kommunizieren. Und dann sagt man, okay, die Rechten schaffen es irgendwie deswegen besser, die Leute abzuholen. Sehen Sie das auch bei sich, auch in der Lokalpolitik manchmal?
Ich sehe es nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch auf allen Ebenen durchgängig. Dass es Parteien wie der AfD, die sich mehr konzentrieren, die Botschaften sehr auch wieder zu reduzieren und das genau irgendwie auf das Punkt genau zu mappen, wie sie gerade in der Lebenswirklichkeit der Menschen vielleicht vorkommen. Also wenn wir etwas akademisiert vielleicht eine Diskussion, wie man eine Energiewende hinbekommen, ja, dann natürlich über Wärmepumpen und solche Dinge reden. Erzeugt das erste Mal Unsicherheit bei ganz vielen Menschen, weil die schauen in den Keller oder in den Speicher, sehen da eine Gasheizung stehen und wissen jetzt konkret erstmal nicht, wie soll jetzt das Ganze da irgendwie sich in Zukunft ändern, so ganz konkret. Die haben jetzt erstmal irgendwie Angst. Gleichzeitig lesen sie einfach Meldungen, da wird das Gesetz irgendwas bestimmt, da kommt das und das und das und das. Und dann kommt eine andere Partei mit scheinbar einfacher Lösung und sagt, naja, der Handlungsdruck besteht eigentlich gar nicht. Für dich haben wir eine ganz einfache Lösung. Du kannst das und das noch. Du behältst deine Gasheizung. Wir haben eine ganz einfache Lösung an der Stelle. Auch bei Mobilität. Ne? Wenn wir da vom Mobilitätswandel reden, ist es für viele, glaube ich, sehr abstrakt und sehr abgehoben. Und andere liefern scheinbar einfache Antworten, wo sie sagen, naja, es wird in Zukunft trotzdem so und so funktionieren. Du kannst dein Auto behalten, du das und das. Und schüren gleichzeitig einfach diese Ängste vor Veränderungen. Und diese scheinbar die Menschen konkret mit ihren Problemstellungen abholen. Und auf der anderen Seite Menschen, die sich eigentlich schon um die Zukunft bemühen, denen es aber kommunikativ offensichtlich nicht so gelingt, es den Menschen auch zu zeigen, wo sie hinwollen. Ich kenne es kommunalpolitisch auch. Wir haben eine Herausforderung, die Städte heizen sich immer mehr auf. Wir müssen eigentlich auch den Individualverkehr, den Motorisierten mehr aus der Fläche zurücknehmen, weil der Platz einfach nicht mehr da ist, um die ganze Mobilität so abzuwickeln. Wir müssen dann eine Mobilitätswende hinbekommen und gleichzeitig auch die Städte umgestalten, mehr Grün und mehr Wasser. Das sind eigentlich Themen, die eng miteinander verschränkt sind. Weil wenn ich parkende Autos wo nicht mehr habe, kann ich den Platz nutzen, um entweder mit dem Rad zu fahren, Bäume zu pflanzen, mehr Grün und mehr Wasser reinzubringen. Deswegen sind die Themen so eng miteinander verschränkt. Wenn ich aber in die Diskussion nur einsteige, ich brauche jetzt Mobilitätswende, ich verbiete dir das Auto, du fährst in Zukunft alles mit dem Rad. Und die ganzen Parkplätze kommen weg, habe ich auf einmal lauter ratlose Gesichter von mir, die nur diese wegfallenden Parkplätze sehen und keine Idee haben, wie sie in Zukunft weiterkommen. Und wenn ich aber Bilder in den Köpfen erzeuge, auch mit Beispielen der Vergangenheit, wo Plätze schon mal umgestaltet worden sind, wo sich die Menschen freuen, dass hier keine Autos sind und wo auch Mobilität mit Bus und anderen Dingen vielleicht gut funktionieren. Also nicht mit Verboten, mit Ängsten arbeiten, sondern einfach gute Alternativen anbieten, die auch in verständlicher Art und Weise anbieten und damit die Bilder in den Köpfen zu erzeugen, wo es hingeht. Und wenn diese Bilder positiv sind, dann freuen sich die Menschen auch auf das und dann kann ich die Menschen auch mitnehmen. Also man will ja Menschen nicht gängeln, man will ja miteinander in eine gute Zukunft. Mhm. Und das, glaube ich, wird oft genug ein bisschen versäumt. Und deshalb, glaube ich, scheitert man oft. Und dann kommen die anderen, die vermeintlich gute Lösungen haben und die Menschen zu schützen versuchen. vor diesen schädlichen Veränderungen, die ja nur von Ideologen vorangetrieben werden, die man aber eigentlich gar nicht braucht. Und das beobachte ich immer wieder. Und das macht, glaube ich, die falschen Kräfte eben stark, ne?
Das ist bei uns in unseren Seminaren, sei es Führungskräfteentwicklung, aber eben auch im Bereich von Sales, Verkauf, ist es ähnlich gelagert, dass Menschen immer dazu tendieren, mit Angst und negativen Bildern zu kommunizieren, so quasi als First Line of Defense oder Offense, weil das auch das Einfachste ist. Wir haben in der Kommunikation, in der Geschichte oder Entwicklung unserer Sprache auch mehr negative Wörter. Klar, der Mensch Neandertaler hatte mehr negative Situationen, die er bewältigen musste, als gute. Und deswegen so entwickelten sich dann auch die verschiedenen Sprachen als die positive. Und ich glaube, die Herausforderung ist, kann ich genauso effektiv, wirkungsvoll, positiv kommunizieren? Und das ist ein größerer Denkprozess eigentlich. Und dann wieder auch eine größere intellektuelle Leistung.
Gut, also in Deutschland zumindest beobachte ich schon, dass wir oft ein bisschen sehr in der Kommunikation dazu neigen, was gerade nicht erlaubt ist oder was verboten wird.
Ja, die Deutschen.
Und also wir regeln unheimlich gern und wir regeln sind oft ja irgendwie Verbote. Die sagen ja selten, so du darfst das und das und das, sondern das und das darfst du nicht. Also Straßenverordnung sagt ja mehr, wo du nicht parken darfst und weniger, wo du überall parken darfst. Ja. Und da, glaube ich, haben wir oft das Problem, dass die Menschen sehen, mir wird meine Heizung weggenommen, mir wird mein Auto weggenommen. Anstatt, dass man eigentlich das Bild einer positiven Zukunft malt, wo die Städte auch wieder deutlich lebenswerter eigentlich gestaltet werden, wo man auch mit dem Klima deutlich besser wieder zurechtkommt und wo es eine Art der Mobilität gibt, die sogar Vorteile bringt, weil man will ja nicht die Mobilität einschränken, man will die Städte ja nicht leer machen, man will sie ja eigentlich noch lebendiger machen. Man hat oft den Eindruck, wir sind kurz irgendwie von lebendig. Ne? Und wenn man sagt, naja, jetzt sind wir trotzdem noch irgendwie eine der größten Volkswirtschaften und solche Dinge und wir sind nicht kurz und abnehmend, wenn wir haben viel Potenzial und sind gut dabei. Und andere Länder uns oft beneiden, wo wir noch investieren können, wo andere Länder eben es nicht machen, kommunalpolitisch runterzubrechen, wo andere Städte Bäder schließen müssen und wir in Regensburg ein neues bauen. Und dann gleichzeitig immer zu reden, dass alles irgendwie den Bach runtergeht. Da haben wir, glaube ich, in Deutschland ein besonderes Talent.
Wollte ich gerade sagen, neigen wir dazu vielleicht genetisch auch, weil ich habe in einem anderen Podcast einen TED-Talk Speaker zitiert, der gesagt hat, ein Deutscher, der in einem Führungskräfte Seminar ein Keynote, eine Präsentation gehalten hat und der hat gesagt, die Deutschen haben grundsätzlich für alles und immer zu jeder Zeit Bedenken und wenn sie keine Bedenken mehr haben, dann haben sie eine Brandschutzverordnung. Also wenn sie den Satz fand ich wunderschön, eben schon mal zitiert, weil das so typisch ist. Und das fiel mir auch nicht nur in der Corona-Zeit auf, aber die Art und Weise, und da fand ich den Vergleich auch zwischen meiner neuen Heimat und da, wo ich geboren bin, so frappant, weil hier wurde immer versucht, den Bürger, die Bürgerin mitzunehmen, auch auf jede Maßnahme und zu gucken, okay, wie können wir einen Konsens kreieren. Teilweise ist das schwieriger, teilweise dauern die Prozesse deswegen auch vielleicht länger, obwohl noch länger als einige Prozesse in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Aber es zielte immer darauf ab, eben die positive Kommunikation. In Deutschland, wenn ich mir eben da auch wieder, sei es Lanz oder Illner oder wie sie alle heißen, Talkshows ansehe, dann wird immer rückwärts geredet, wie schlecht alles war, alles gemacht wurde und weniger dieses, was machen wir jetzt? Lösungsorientiert zu denken. Und es gibt diesen schönen Satz und dieses Zitat, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts analysieren. Und manchmal hat man das Gefühl, wir Deutschen wollen, dass wir rückwärts leben. Also auch bei der Corona-Pandemie, diese Aufarbeitungsgeschichte. Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land in Europa, was so viel aufarbeitet und wieder aufarbeitet und nochmal aufarbeitet, anstatt sich darauf zu konzentrieren und sagen, okay, wir gucken uns an, transparent, was war schlecht. Aber auch zu sagen, wir können das nur, weil wir da rausgekommen sind. Und wir können es nur rückwärts beurteilen. Und die Leute, die entschieden haben, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass die im besten Wissen und Gewissen entschieden haben. Aber wir gehen oft davon aus und sagen, die entscheiden sicherlich, weil sie uns was Schlechtes wollen. Und ich denke immer manchmal, oh Gott, kann man vielleicht auch gar nicht anders entscheiden als in dem Moment, weil ich habe ja nur die Fakten in dem Moment und ich muss reagieren. Und das fällt mir auf, gerade in der Politik machen wir nicht besonders gut.
Naja, und wo wir Deutschen oft auch dazu neigen, wir wollen gern den Schuldigen finden oder die Schuldige.
Ja.
Also, und wie Sie schon gesagt haben, natürlich passieren auch Fehler, die passieren uns allen, die passieren mir. Nicht so oft wie andere natürlich. Ne?
Aber, nein, niemals. Nee, Dankeschön. Nee, aber, das war ein guter Hinweis, den lassen wir auf jeden Fall drin.
Ich weiß, was ich gesagt habe.
Aber
Fehler passieren und dass wir sagen, okay, daraus können wir ja auch miteinander lernen, weil dann wissen wir wenigstens, wie es nicht geht. Ne? Und ich sage immer, man muss sich nicht Gedanken machen, wenn sich was reibt. Man muss sich Gedanken machen, wenn sich nichts mehr reibt. Weil dann lebt auch nichts mehr. Also man kann eigentlich immer froh, wenn sich's irgendwo reibt, wenn sich's irgendwo fetzt, weil dann wollen Leute noch irgendwas. Ne? Und dann kann man gemeinsam auch was voranbringen. Man muss nur dazu in der Lage sein oder bereit sein, das Gegenüber verstehen zu wollen, um sich dann auch auf Augenhöhe irgendwo einigen zu.
Sie sprechen mir da sehr aus dem Herzen. Ich habe letzte Woche ein Seminar geben dürfen und da ging es um Preisverhandlungen. Und die Teilnehmenden saßen da drin und der erste Reflex jedes Beraters, aber auch jedes Verkäufers, und ich benutze diese Wörter auch in der Finanzindustrie, auch wenn man es nicht gerne hört, immer zusammen. Weil ich finde immer, es wäre naiv zu sagen, ich will nur beraten und will nicht am Ende dafür bezahlt werden. Also ich meine, jeder Banker, jeder Versicherer, jeder andere Berater, egal wo wir arbeiten in diesen Branchen, wir glauben hoffentlich an das, was wir anzubieten haben, auch als Politiker, und wollen am Ende aber auch logischerweise dafür in der einen oder anderen Form entlohnt werden, weil sonst würden wir es nicht machen. Das Mutter-Theresa-Syndrom, glaube ich, sehe ich da nicht. Und der erste Reflex ist immer, wenn einer sagt, nee, ist zu teuer, will ich nicht bezahlen, kann ich nicht, dass wir dann sofort nachgeben. Und es gibt dieses schöne Bild, ich weiß nicht mehr, von wem das war, der nimmt dieser Mensch hat so ein Gummiband genommen, so ein Expander, an beiden Händen festgehalten, gerade gezogen, und dann vibriert das dann etwas. Und er hat gesagt, am einen Ende ist die eine Person, sei es ein Kunde, sei es die Bürger und Bürgerinnen, auf der anderen Seite dann das Gegenüber. Und jetzt zieht die eine Person an dem Band, indem sie sagt, nein, will ich nicht. Und was macht die andere? Reflexartig geht sie nach. Im Verkauf würde man sagen Rabatt. Ja, sofort, ich gebe Rabatt.
Ja.
Die Stadt in Marokko, das Klischee, sehr Klischeesatz. Oder sie ziehen so weit, wie wir es auch in der Politik sehen, weil sie sagen, nein, du musst anders denken, dass das Band reißt. Und die Kunst zu sagen, nein, wir können aber trotzdem ein bisschen anziehen, damit es vibriert. Weil auf der einen Seite, sonst hängt es durch, da ist keine Kommunikation, keine Interaktion mehr möglich, kein Austausch, keine Reibung. Oder es zerreißt. Und zusammenkleben, wissen wir, ist noch schwieriger. Und das finde ich eben sehr schön, weil das Bild empfinde ich als sehr passend immer. Und wir Menschen glauben immer, wir möchten keine Reibung haben, weil das wäre schlecht. Aber eben, ohne Reibung kein Austausch mehr und kein Schwingen mehr.
Ja, und man muss eben auch diese Sachebene von der menschlichen ein bisschen trennen, sage ich mal. Ne?
Ja.
Also wir neigen ja oft dazu, Menschen auch sofort zu klassifizieren. Ein Mensch mit dieser Meinung ist so. Im Extremfall, ein Mensch mit dieser Meinung ist schlecht oder gut. Ne? Oder ein Mensch mit dem Hintergrund ist gut oder schlecht. Also wir attributieren oft sehr schnell, eigentlich sehr extrem. Und das ein bisschen zu trennen, dass durchaus auch ein guter Mensch eine Meinung haben kann in einem bestimmten Feld, wo für mich vielleicht völlig abartig klingt. Aber er meint trotzdem aus seiner Sicht eben positiv, weil er was Positives bewirken will, hat aber vielleicht aus meiner Sicht eine völlig merkwürdige oder vielleicht auch in Teilen gesehrliche Meinung. Und das zu trennen, den Menschen zu beurteilen. Es gibt auch Menschen, die sind destruktiv. Die wollen einfach schaden oder sich auf Kosten von anderen bereichern.
Hatten Sie mal Menschen, die in die Bürgerstunde kamen oder mit Ihnen geredet haben und Sie gesagt haben, okay, da versuche ich jetzt wirklich alle meine kommunikativen Tricks, all mein Verständnis auszupacken. Aber selbst da scheitert Dr. Thomas Burger dran.
Auch das gibt es. Es ist der Klassiker an manchen Infoständen. Also es gibt auch so Abokunden an Infoständen, sage ich mal. Die kommen immer, wenn man steht und man weiß schon, was jetzt gleich kommt. Und Menschen, die eigentlich nur was aussenden wollen, aber eigentlich gar nicht richtig drüber reden. Also die schon definiert haben, was die richtige Meinung ist, sich vielleicht ärgern, dass man selber eine andere hat und eigentlich nur senden wollen. Auch das gibt es. Und da muss man nach einer gewissen Zeit eben anerkennen, okay, es wird jetzt keine richtige Kommunikation möglich sein. Und dann muss man irgendwann auch gut sein lassen. Ich weiß auch von anderen in der Politik, denen fällt es sehr schwer. Auch ich musste es lernen, weil man trotzdem dann nochmal überzeugen will und hat Argumente. Aber wenn eben das Gegenüber nicht kommunizieren will, dann kann man es auch nicht dazu zwingen. Und dann habe ich mal so einen Spruch gelesen, der hat mir schon oft im Leben weitergeholfen. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Und dann muss man manchmal einfach irgendwann für sich entscheiden, es wird jetzt nicht gut in der Situation. Man wird auch nicht alle Menschen überzeugen können. Man muss auch gar nicht alle Menschen überzeugen. Und manche Menschen wollen sich auch gar nicht auseinandersetzen, sondern die haben ihre zementierte Meinung und werden da auch nie mehr irgendwie ihren Geist vielleicht öffnen und drüber reden wollen. Vielleicht später mal, aber zum jetzigen Zeitpunkt wird es nicht passieren. Und dann muss man aber auch anerkennen, dass jeder irgendeine Form eben selbstbestimmt ist. Und wenn jemand für sich entschieden, nicht mehr reden zu wollen, kann man es vielleicht eine Zeit lang probieren, vielleicht auch später wieder probieren. Ich bin auch kein Freund davon, Menschen einfach aufzugeben. Aber in manchen Situationen muss man halt anerkennen, jetzt geht's nicht weiter. Und auch da kann man manchmal dann die Schärfe rausnehmen, wenn man sagt, okay, wir werden uns heute nicht einigen. Jetzt geht halt wieder jeder mal seines Weges, ne? Aber es wird hier nicht vorwärts gehen.
Jetzt muss ich doch nochmal fragen.
Auch diese Fälle gibt's.
Und diesbezüglich muss ich doch nochmal fragen, und Sie können mir auch sagen, wenn Sie nicht antworten wollen. Aber ist das, jetzt ist ja die Verbotsdebatte in Deutschland. Sollen wir die AfD verbieten? Ist dann damit jetzt, sind die anderen Politiker oder die anderen Parteien somit zum Schluss gekommen, was Sie gerade gesagt haben, okay, die wollen einfach nicht kapieren und werden sich nicht ändern und deswegen müssen wir es sein lassen?
Da glaube ich, ist ein anderes Thema. Da glaube ich, also AfD ist für mich ein bisschen ein vielschichtiges Thema. Da gibt es die einen, die wirklich AfD aktiv betreiben als Partei und ja, auch das Rückgrat dieser Partei sind. Und dann gibt es Menschen, die von dieser Partei angezogen werden. Die einen werden vielleicht sogar Mitglied und andere finden das, was die sagen, schlüssig, cool oder überzeugend. Und das, glaube ich, muss ein bisschen trennen. Weil das eine, dass ich mich von irgendwas überzeugen lasse, hat auch wieder ein bisschen was mit Überzeugungstalent, mit Kommunikation und solchen Dingen tun, wie ich Menschen abhole. Da will ich nicht alle immer verteufeln und abstempeln, die sich vielleicht da auf dieses Gleis setzen haben lassen. Da muss ich eher schauen, wie ich selber mit positiven Nachrichten die von dem Gleis runterbekomme und nicht nur sagen, im Vorwurf, so, du bist am falschen Gleis, du bist schlecht, ne? Und mit dir rede ich nicht mehr, sondern da im Kontakt bleiben und da einfach positive Alternativen anbieten. Also nicht nur gegen AfD reden, sondern meine eigenen Inhalte verpacken.
Mhm.
Und aber die anderen, die wirklich die AfD betreiben, also die eigentlich die sind, die die AfD bilden oder eben auch vorantreiben und diese Maschinerie betreiben, da glaube ich, geht es weniger darum, dass die Menschen nicht kommunizieren wollen, sondern die haben halt gewisse Ziele. Und die Demokratie hat ja den Charme, sehr viele Freiheiten zu lassen. Und wir haben es insbesondere in Deutschland schon mal erlebt, dass auf demokratische Art und Weise die Demokratie abgeschafft worden ist. Innerhalb relativ kurzer Zeit. Also es war auch damals eine Partei am Werk, ich hatte keine Mehrheit im Parlament. Aber durch demokratische Entscheidungen war die Demokratie auf einmal weg. Also Demokratie bietet auch die Freiheit, sich selbst abzuschaffen. Und deshalb gibt es ja auch diese Möglichkeit, gewisse Kräfte dann eben verbieten zu lassen, wenn ich sage, okay, hier ist eine Kraft am Werk, die demokratische Werkzeuge und Methoden nutzen will, um sie abzuschaffen. Das ist aus meiner Sicht so das letzte Instrument einer Demokratie, um sich selbst vor der Abschaffung zu bewahren. Da ist aus meiner Sicht die Schwelle zu Recht sehr, sehr hoch. Weil das kennen wir aus anderen Staaten auch, dann wird irgendwas abgestempelt und sofort verboten. Ne? Also wenn ich in andere Länder schaue, da bemüht sich ein anderer ums höchste Regierungsamt, dann wird er vielleicht gelegentlich auch gerne mal inhaftiert, weil man Grund findet, warum der gerade ganz schlecht ist. Da haben wir zu Recht ganz hohe Schwellen. Aber auch hier in Deutschland, glaube ich, müssen, und das ist kein Thema, ob jemand kommunizieren will, sondern das sind aus meiner Sicht schon Menschen am Werk, die mit diesem Staat an sich wenig anfangen können und die grundsätzlich einen anderen Staat haben wollen. Und da muss man sich schon auseinandersetzen und da auch den richtigen Zeitpunkt finden, wo ich sage, okay, ich lasse es als Demokratie jetzt nicht mehr zu, dass wir ein Element bei uns haben, das uns eigentlich abschaffen will. Ist eine schwierige Fragestellung, aber ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht, und deshalb will ich die Frage auch gerne beantworten, ist es schon wichtig, jetzt auch einen Maßnahmen in die Wege zu leiten und zu sagen, ja, ich muss mich jetzt als Demokratie wehren, ohne die Botschaft auszusenden, dass alle Anhänger der AfD schlechte Menschen sind. Sondern da sind Menschen am Werk im Hintergrund der AfD, die sie betreiben, wo es ausreichend belegt ist, dass sie eben diesen Staat so nicht haben wollen. Und da muss sich der Staat dann schützen, dass er solche Elemente eben nicht mehr die Gelegenheit gibt, andere Menschen einzufangen. Und wenn es eben nicht mehr gelingt, mit positiven Alternativen andere Mehrheiten zu schaffen, dann auch zu sagen, okay, diese Partei kann im demokratischen Spektrum nicht weiter existieren. Und da muss man halt zwei Dinge trennen. Ne? Also zwischen denen, die AfD wählen, die vielleicht auch Mitglied sind und sich irgendwie aber schier gesetzt haben lassen, und die, die wirklich die Partei deshalb betreiben, weil sie den Staat ändern wollen.
Aber haben wir dann nicht fast zu spät, oder hat der deutsche Staat dann nicht fast zu spät reagiert? Weil wenn der Staat quasi dann sagt, als letztes Mittel, um die Demokratie zu retten, kommt dieses Verbot zum Zug. Wenn aber doch mittlerweile ein großer Prozentsatz der deutschen Bürgerinnen und Bürger scheinbar diese Partei wählen, sind die dann, also dann sagt man ja quasi, okay, ihr habt was gewählt, was nicht demokratisch ist, und deswegen wird der kleinere Teil der Bürger, die offensichtlich es nicht gewählt haben, in meinem Fall jetzt würde ich sagen, Gott sei Dank, okay, was der größere Teil zu tun hat. Wissen Sie, was ich meine?
Also es ist so ein Konflikt, auch schwierig. Ein Henne-Ei-Problem.
Ja, genau.
Weil die Schwelle, wie ich gesagt habe, ist sehr hoch, zu Recht sehr hoch. Das heißt, wenn ich diese ganze Rechtsprechung auch richtig verstanden habe, muss ich ein gewisses Gefahrenpotenzial als Partei vorweisen, um überhaupt verboten werden zu können, weil ich sonst sage, nee, ich kann nicht immer alles verbieten, wovon keine Gefahr ausgeht. Mhm. Das heißt, und jetzt habe ich das Henne-Ei-Problem. Also ich muss ein gewisses Gefährdungspotenzial haben, damit auch ein gewisses Maß an Zustimmung. Und damit haben wir auch große Zustimmung, kommen genau in diese Argumentationslinie vielleicht rein, wo Sie gesagt haben, naja, wenn man eine Partei nicht hast, die groß gewählt wird, kann ich die dann nicht mehr gleich verbieten. Und das, glaube ich, da darf man diese Argumentationslinie von einigen nicht auf die Schaufel laufen, sondern man muss sagen, da geht es nicht darum, eine Partei zu verbieten, die einem nicht passt. Da geht es darum, eine Partei zu verbieten, die diesen Staat so nicht will. Und in den Verbotsverfahren geht es nicht darum, ob ich eine gewisse Ausrichtung innerhalb der demokratischen Meinungsbildung vielleicht gut oder schlecht finde, sondern will jemand strukturell den Staat, so wie er ist, eigentlich abschaffen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Fragestellung. Und da ich aber ein gewisses Gefährdungspotenzial brauche, um in der Rechtsprechung dann die Möglichkeit aufzuhaben, zu verbieten, ist es wirklich so ein ganz, herausforderndes Henne-Ei-Problem. Wie lange warte ich? Und auch die Diskussion, warte ich dann unter Umständen vielleicht auch zu lange? Weil wenn ich nicht ausreichend lange warte und ein Verbotsverfahren anschiebe oder anstoße, wo die Entscheidung ist, es reicht noch nicht aus, um zu verbieten, habe ich ja genau das Gegenteil erreicht. Dann habe ich eine angebliche Legitimation einer Partei, weil ja so schlimm ist sie offensichtlich nicht, da haben wir sogar einen Stempel drauf bekommen, ne? Und dann geht der Zug genau in die falsche Richtung. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema, aber aus meiner Sicht auch ein Thema, wo zeigt, wie schwierig manchmal Demokratie sein kann, aber auch, wie Demokratie sich selbst ernst nimmt und nicht vorschnell irgendwas zu verbieten, was eigentlich schon noch sich innerhalb von demokratischen Grenzen bewegt.
Ich finde, dass Ihre Erklärung logischerweise sehr schlüssig, aber auch wichtig, darüber zu reden, weil ich glaube, auch als jemand, der in der Schweiz lebt, aber auch viele Schweizerinnen und Schweizer gucken auf Deutschland, auf das Nachbarland und sagen, wir verstehen das gar nicht, weil wir können hier jedes Mal, wenn wir für alles wählen dürfen, und ich bin sehr glücklich darüber, dass man hier so viel abstimmen darf, und wollte auch deswegen den Pass haben, weil ich gesagt habe, wenn ich irgendwo lebe, dann möchte ich auch mich daran aktiv in dem Land beteiligen dürfen. Und bin froh, dass das geht. Aber hier kann man abstimmen und man kann heute mal für die Partei abstimmen und man kann morgen mal für eine andere Partei abstimmen, wenn es um die Sache geht. Und deswegen guckt man auf Deutschland mal und sagt, ja, aber wenn ich jetzt mal vielleicht für die Partei abstimme, die in Deutschland dann schon rechter wäre oder die Partei, die linker wäre oder für was auch immer oder Grünen, bin ich dann gleich irgendwie in die Tofu-Heizungs-Gesetzecke gestempelt in Deutschland und dann, wenn ich rechter abstimme, für die rechte Ecke. Und das versteht man hier teilweise gar nicht. Oder im Ausland überhaupt, also auch wenn ich mit italienischen Freunden, ich habe lange in Italien gelebt, spreche, selbst die Giorgia Meloni haben, die sehr viel rechter wirkte, als sie noch um ihren Posten sozusagen sich beworben hat, als sie jetzt im Nachhinein teilweise, in einigen Dingen sicherlich ist es immer noch das Gleiche, aber als sie jetzt wirkt, seitdem sie das Amt hat. Und deswegen finde ich das gut, dass wir nochmal darüber reden, und es war mir wichtig, einfach nochmal klarzustellen, okay, wenn wir sagen, da schafft sich da schafft, möchte eine Partei, die Spitze der Partei, die Demokratie abschaffen, dann sollten uns die Alarmglocken einfach aufgehen und wir müssen sagen, hey, aber eben die Diskrepanz, wann machen wir es? Zu früh oder zu spät?
Dort darf ich es auch wichtig, in der Öffentlichkeit immer darauf hinzuweisen, in der Diskussion geht es nicht, habe ich jetzt irgendwie die falsche Meinung oder die zu extreme Meinung. Da geht es eigentlich um systematische Dinge, will ich einen anderen Staat und nicht habe ich die falsche Meinung. Das hat im Zweifel auch wenig zu tun, habe ich irgendwie eine extreme Meinung, sei es links oder rechts, sondern habe ich eigentlich das Vorhaben, den Staat in seiner Funktionsweise abzuschaffen. Und wir haben ja früher auch schon mal so ein Element gehabt, also wenn ich nicht fair beamtet werde, nur weil ich einen Strauß-Button getragen habe, sind das ja auch schon Elemente. Das sind so Elemente, wo mich damals stutzig gemacht haben, will ich so einen Staat, weil ich es sehr bedenklich fände, dass wenn einfach jemand seine Meinung äußert, und das ist ja weitaus, jetzt ist jetzt nichts Radikales, ne? Wo ich sage, ich habe jetzt nur so einen Button mal dran. Und das ist ja keine radikal politische Aussage, wenn ich sage, man soll halt einen bestimmten Politiker vielleicht nichts weiterkommen lassen. Das heißt ja nicht, dass ich ihn inhaftieren will oder sonst irgendwie. Und das hat gleich massive Auswirkungen, also da werden ja Karrieren dann sofort auch gestoppt, wenn ich nicht fair beantwortet wäre. Und das sind so Elemente, da geht es um Systematik, wie ein Staat funktioniert.
Es ist ja auch ein bisschen in der Kommunikation so die Art der Cancel Culture. So dieses, ich sage irgendwas und ich werde sofort gecancelt oder abgestraft, weil wir als Gruppe uns erheben und sagen, das war jetzt so dumm und Fehler, du hast einen Fehler gemacht, der ist unverzeihlich, weil eine Gruppe sagt, der ist unverzeihlich. Sie sind Vater von 3 Töchtern. Haben Sie Angst davor, wenn Sie jetzt noch mehr, wenn Sie jetzt nächstes Jahr auch noch Oberbürgermeister werden würden von der Stadt Regensburg, haben Sie Angst für sich oder Ihre Familie, diesen Backlash von Radikalitäten zu spüren, von Menschen, die sagen, ich bin jetzt gegen die Person oder das ist für mich absolut nicht richtig oder ich meine, wir hören immer wieder auf Angriffe von Lokalpolitikern, wir hören immer wieder auf Angriffe von Menschen, die Plakate irgendwo aufhängen von einer oder anderen Partei. Macht Ihnen das Angst?
Ich bin da weitestgehend eigentlich stabil, sage ich mal. Es ist so ein Lehrprozess, wenn man auch länger in der Politik ist. Nicht nur, dass damals auch in den 90er Jahren war, wo auch eine Welle war von Asylanträgen, wo auch Bürgerversammlungen waren, wo so Sprüche laut wurden, jeden Mann ein Gewehr. Also schon relativ radikal. Mhm. Wo ich dann auch mal einen Leserbrief geschrieben habe. Damals war ich auch nicht in der Partei, einen Leserbrief geschrieben habe und gesagt, so geht's eigentlich nicht. Ne? Das sind Formulierungen, die man vielleicht woanders verorten würde, aber nicht in einem Land wie uns. Habe ich mir damals meine erste Morddrohung auch eingefahren, ne? Wo mich einer angerufen hat, gesagt, er würde mich jetzt dann abstechen. Und das sind so Dinge, wo ich gelernt habe, wenn man Farbe bekennt, kann es teilweise zu extremen Gegenreaktionen kommen. Habe für mich entschieden, deshalb auch nicht zurückzuziehen. Ist aber Gott sei Dank auch so, dass ich noch nicht des Erlebens haben musste, dass jemand Drohungen ausgesprochen hat, die sich gegen die Familie, gegen Kinder und Menschen in meinem Umfeld bewegen. Also das sind Kaliber, wo wir auch schon Beispiele auch in Deutschland hatten. Da muss man dann auch überlegen, wie man da umgeht. Also wie viel muss man eigentlich auch ertragen wollen oder auch wie viel Risiko muss man für andere auch übernehmen wollen oder auch nicht. Deshalb versuche ich in der Politik auch weitestgehend meine Töchter eigentlich auch rauszulassen an der Stelle, wenn es um irgendwelche Dinge geht, sondern ich versuche immer das Private zu trennen von dem, was ich eigentlich politisch an der Stelle mache. Aber ja, es nimmt auch ein wenig zu, diese Radikalität. Ja? Und man muss für sich selber, glaube ich, immer wieder entscheiden, wo ist für jemanden persönlich die Grenze? Was will ich auch noch ertragen wollen? Aber auch vielleicht Menschen wie ich auch noch Glück gehabt haben, dass es noch nicht zu extrem geworden ist. Wenn ich mir andere Beispiele anschaue, wo es vielleicht auch wirklich schon zu Handgreiflichkeiten gekommen ist und sonstigen Dingen, wo man sagen muss, vielleicht kann ich mich letztendlich auch nur noch dadurch schützen, indem ich mich zurückziehe. Und das sind auch so Anzeichen, wo eigentlich demokratiegefährdend schon mal sind. Weil wenn ich dann eine Radikalität habe, wo sich Menschen nicht mehr trauen, sich in der Demokratie zu engagieren, dann ist es ja genau das Gegenteil von Demokratie, ne? Also wenn die Gewalt die Hoheit bekommt über demokratische Prozesse.
Aber hatten Sie mal den Küchentischdialog mit den Töchtern, soll ich noch weiter, soll ich kandidieren? Gab's den?
Ich habe mit meinen Töchtern da schon gelegentlich auch drüber gesprochen. Und es war ja so, dass ich auch in den letzten Jahren noch die Rollen, die ich hatte, ich war dann in der Fraktion zu sitzen, dann auf einer der weiteren Stellvertreter oder Bürgermeisterin, auch eine sehr große Termindichte und solche Dinge auch habe. Und ich habe schon immer auch im Sport halt so oder in der Jugendarbeit oder bei der Feuerwehr so funktioniert, wenn man was Spaß gemacht hat, dann habe ich mich auch mit reingehängt. Das sind aber mehr die Themen, wie man die Balance schafft, um eben auch das private Umfeld noch am Leben teilhaben lassen zu können, aber auch weniger die Gefährdungssituation an der Stelle, ne? Weil wir gerade über die gesprochen haben.
Ja.
Aber natürlich geht es auch immer, und da war es ja auch immer wichtig bei meinen drei Töchtern, wenn auch bestimmte Ereignisse im Leben waren oder auch in schulischen Dingen, die Entwicklungen, da auch immer teilzuhaben. Also das war mir immer extrem wichtig bei bestimmten Anlässen oder auch den Kontakt dahingehend auch immer wieder mental zu halten. Was sind denn gerade die Themen, was meine Kinder beschäftigen und solche Sachen? Da immer auch teilhaben zu wollen, das war mir wichtig. Also ich mache zwar viel nebenher, aber mir war es auch immer wichtig, diesen Kontakt zu halten, um auch mitzubekommen, was geht auch in meinen Kindern vor. Und habe dadurch auch immer viel mitbekommen, wie tickt eine nachwachsende Generation zum Beispiel. Weil die mir oft auch gesagt haben, Papa, das kann man so nicht sagen, ne? Das klingt nach alten weißen Mann. Das genieße ich auch da, weil ich eben dann auch Meinungen wieder mitbekomme, die eben nicht unbedingt aus mir selbst rausgekommen wäre, weil ich manche Wahrnehmungen nicht habe. Oder auch was Unterschied von Männern und Frauen betrifft. Das war vor kurzem was, war ich mit meiner Töchter unterwegs in Bukarest. Und da sind wir so auf der Straße lang gegangen und da meine Töchter gesagt, wie jetzt die Männer da schon wieder geschaut haben und sonstigen Dingen, da fühlen sie sich schon ein bisschen, naja, nicht nur belästigt, sondern kommt ein unangenehmes Gefühl auf. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, aber das war jetzt doch überhaupt keine gefährliche Situation. Und dann hat meine Tochter gesagt, naja, Papa, du bist ja ein Mann. Du kennst das nicht, wenn du auf der Straße Angst haben musst. Und der Satz hat bei mir schon einiges ausgelöst. Und also der ist ja wirklich nahe gegangen. Weil dieser eine Satz auf einmal so viel Verständnis auch für vieles andere wieder erweckt. Da man sagt, wenn man selber irgendwie eine andere Wahrnehmung hat von Situationen, wo vielleicht auch keine objektive Gefahr ist, aber wo sich Menschen einfach unwohl fühlen. Und mein Ideal ist, dass ich auch in Regensburg zum Beispiel, darf niemand irgendwo Angst haben müssen. Man muss sich aber auch erstmal erkennen oder verstanden haben, was führt denn alles dazu, dass Menschen Angst haben, welche Situationen? Und wie kann ich solche Situationen vielleicht auch verändern?
Ich habe eine Frage, brennt mir noch, wenn ich darf. Und zwar, wenn man anfängt, in die Politik zu gehen. Ich habe Politik studiert, Politikwissenschaften, nicht zu Ende, aber ich wollte unbedingt in die Diplomatie. Und dann hat mein Professor gesagt, ich wäre super in der Kommunikation, aber wenig diplomatisch. Das war dann meine Karriere. Relativ kurz, aber... wie ist es dann, wenn man als junger Mensch in die Politik kommt und dann sein erstes Mal mit den Problemen und Schmerzen und Herausforderungen der Menschen auf der Straße konfrontiert wird, als dann schon in einer Position, wo man denken könnte als Bürger, Bürgerin, oh, Sie können mir helfen. Wie meistert man das und wie geht es einem damit?
Ja, zum einen bin ich schon immer tatsächlich auch daran interessiert. Also ich kommuniziere gern mit Menschen, weil ich einfach immer interessiert bin an den verschiedenen Lebenssituationen, auch Denkweisen. Und da kommt man natürlich auch oft in Situationen rein, wo bestimmte Erwartungshaltungen mir gegenüber geäußert sind, dass ich jetzt sofort irgendwo irgendwas machen könnte. Und da geht's aber einfach weit auseinander. Manchmal gibt's halt Themen, da erkennt man das Problem vielleicht nicht unmittelbar, ne? Das sind aber oft von Menschen, denen es eigentlich gar nicht so schlecht geht und wo das Problemniveau vielleicht etwas woanders liegt. Dann gibt es aber trotzdem auch manche Bedürfnisse, wo ich sage, ja, müsste man sich darum kümmern. Und dann geht es aber auch oft mal um Menschen, da geht es wirklich um substanzielle Themen eigentlich auch. Die gehen mir oft eigentlich dann auch sehr nah. Also so ein Beispiel zum Beispiel, wir haben ein Beispiel. Wir dürfen aus Stiftungsmitteln an Weihnachten etwa 2x25 oder 1x50 Euro an Bedürftige überreichen. Da habe ich mir immer über Familienzentren und solche Einrichtungen auch Kontakte besorgt, wer es vielleicht auch benötigen könnte. Und wenn man da manchmal einen persönlichen Kontakt mitkommt und sieht, was es alles im Verborgenen gibt. Also wo sich Menschen wirklich, eine Dame ist mir mal um den Hals gefallen, weil sie nur 50 Euro bekommen hat und jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk für ihr Kind kaufen kann. Und wenn man auf solche Dinge stößt, erdet das ungemein. Weil man sieht, es gibt in dieser Stadt, die nicht unerfolgreich ist. Und Erfolg ist immer laut. Armut, sage ich mal, oder wirkliche Probleme sind oft sehr leise. Und deshalb bin ich immer froh, dass auch viele Menschen auf mich zukommen und irgendwas wollen, damit man auch mitbekommt, was es in der Stadt gibt und welches Spektrum es in der Stadt gibt. Man kann nicht überall sofort helfen. Aber ich finde es in der Politik immer auch ganz wichtig, erstmal mitzubekommen, wie ist denn so der Stand der Dinge in der Stadt? Und vor allem auch versuchen, in Bereiche vorzustoßen, die nicht in den Schlagzeilen stehen. Und mit Menschen in Kontakt zu kommen, die jetzt nicht immer laut sind, sondern die aber auch Bedürfnisse haben und leise sind.
Erinnern Sie sich noch an den ersten Kontakt mit einem Bürger, einem besorgten Bürger oder einem Wutbürger oder einem Erfreuten? Das allererste Mal?
Auf den ersten eigentlich nicht, weil es bei mir sowieso so schleichend gegangen ist. Nachdem ich eigentlich schon seit Jugendzeit immer irgendwo im Ehrenamt drin bin, war ich eigentlich immer in diesen Kontakten eigentlich mit drin. Weil sobald man in irgendeinem Verein, sei es bei den Ministranten oder irgendwo in der Jugendarbeit aktiv ist und irgendwas macht, macht man automatisch auch Dinge, wo vielleicht bei irgendjemandem nicht gut ankommen. Das heißt, diese Mechanismen auf Kritik zu stoßen, oft auch nicht offen geäußerter Kritik, sondern über Bande gespielter Kritik oder Kritik, die man vielleicht nach Jahren erst erfährt, weil es einem nie richtig ins Gesicht gesagt worden ist. Das war so ein schleichender Prozess.
Nach dieser mehr als eine Stunde mit Ihnen weiß ich jetzt, warum in meiner Recherche zu Deutschlands beliebtesten Lokalpolitikern Sie sicherlich ganz, ganz weit oben waren. Und deswegen bin ich so dankbar dafür. Aber ich würde gerne von Ihnen wissen, weil es ja um Make It Click geht. Welche Kollegen und Kolleginnen auf nationaler Ebene sozusagen in Deutschland, die nicht bei der SPD sind, würden Sie sagen, lassen es auch ganz passabel klicken mit Leuten? Wer fällt Ihnen spontan dazu ein?
Naja, als wenn ich einen bestimmten Namen nenne, sagen alle anderen wieder, warum nennt er
es
die eine
Dann nehmen
Person.
Wir zwei, drei und wir sagen, es ist einfach nur eine Auswahl, ein Blumenstrauß von vielen. Aber fällt Ihnen irgendjemand ein, wo Sie sagen, der macht's kommunikativ auch ganz gut?
Na, wo ich, wenn ich auf Bundesebene mal gehe, völlig unversehentlich. Ne?
Ja, genau, national auf Bundesebene, genau.
Von fachlichen Themen habe ich in der jüngeren Vergangenheit auf Bundesebene zum einen auch den Olaf Scholz in vielen Dingen mal bewundert, wo ich zwar auf der einen Seite, also wenn man ihn persönlich kennt, kann der unheimlich gut kommunizieren. Er hatte oft ein Problem auf der großen Bühne. Ne?
Genau,
also, das ist zum Beispiel für mich so ein richtiger Kommunalpolitiker eigentlich. Der wenn vor Ort ist bei einer Veranstaltung, gewinnt er die Menschen, ist wie ein fideler Fisch im Wasser, fühlt sich sichtlich wohl. Ne? Also ich glaube, das wäre so ein richtig geborener Bürgermeister. Die Rolle hat er ja schon mal auch gut gespielt gehabt.
Würde ich jetzt nicht assoziieren, aber das ist ohne ihn zu kennen und eigentlich nicht werten gemeint.
Nee, ich sage, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext. Aber es geht eben nicht über die großen Medien an der Stelle, das zu tun. Ich sage, es kommt immer auf die Ebene an, wie man auch Menschen kennenlernt. Auf der Gegenseite, in derselben Zeit, war ein Robert Habeck, der aus meiner Sicht in vielen kritischen Situationen es verstanden hat, dann quasi als Vizekanzler die Rolle des Kanzlers mal kurz zu übernehmen in der Kommunikation bei bestimmten Themen, der da auch schon kommunikatives Talent dann auf der großen Bühne wieder bewiesen hat, unabhängig von irgendwelchen inhaltlichen Dingen, wo man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, aus derselben Periode von unterschiedlichen Parteien vielleicht Menschen, wo man auch sehen kann, Kommunikation kann man nicht nur sagen, gut oder schlecht, sondern man hat auch ein bisschen mit dem Kontext zu tun. Und dass viele Menschen sehr gut vielleicht kommunizieren können in einem gewissen Rahmen, aber in einem anderen Rahmen kommen sie anders rüber. Und das, glaube ich, ist auch so ein Instrument, der Aspekt von Kommunikation. Man kann ein gewisses Kommunikationstalent haben, es muss aber auch in den Kontext passen.
Das finde ich jetzt, ist schön, dass Sie das sagen und auch sehr wertvoll, aber sehr politisch, was erwarte ich auch anderes ausgedrückt. Wir sind immer noch bei der SPD und bei den Grünen gewesen. Gibt es irgendwelche Kollegen auf Bundesebene, die wir nicht bewerben, aber einfach nur sagen, rein von der Kommunikation her, auch wenn Sie über den Schatten springen müssten, sagen Sie ja, vor der Kamera macht die oder der das ganz gut?
Wenn es vielleicht nicht ganz so aktuell sein muss, auch einen Gysi habe ich zum Beispiel rhetorisch immer sehr gut gefunden.
Rhetorisch, ja. Absolut.
Ja, ich sage ja, man muss immer ein bisschen trennen von dem kommunikativen Handwerk und dem, was Inhalt ist. Aber rein rhetorisch war an der Stelle eigentlich auch wirklich gut. Und kommt eben immer auf Zielgruppen an. Ne? Ich darf ja aber, naja, es war jetzt die Vorgabe, nicht so sehr im eigenen Gewässer zu fischen, dann wird es oft immer schwierig. Ne? Weil man meistens mit den Menschen zu tun hat. Aber ich glaube, es gibt schon einige Menschen, die auch gut kommunizieren können.
Wir bleiben bei dem amerikanischen unverfänglichen Beispiel und sagen, Obama war auch ein ganz guter. Das ist weit weg von Deutschland. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine riesige Freude, Herr Burger, mit Ihnen kommunizieren zu dürfen.
Sehr gerne. Also die Freude war ganz auf meiner Seite. Wie gesagt, man genießt es als Politiker auch mal, nicht nur über Politik reden zu müssen oder dürfen oder zu sollen, sondern auch die Aspekte außenrum und auch die Fragestellungen, glaube ich, sind einfach andere, als wenn man nur politische Themen erörtert, sondern einfach mal über Kommunikation spricht und vielleicht dann manche Anstöße auch auf diesem Gespräch wieder mitnehmen kann, weil es kein klassisches politisches Gespräch war. Deshalb auch da aus dieser Perspektive ein herzliches Dankeschön. Kommunikation ist immer ein Gewinn.
Das war wieder eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.